Herzlich willkommen zu Uni Jena International, dem Podcast vom Bereich Incoming am Internationalen Büro der Universität Jena. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit einem weiteren Beratungsangebot an der Uni. Heute geht es um die Rechtsberatung des Studierendenwerks. Mein Name ist Laura Kaden und ich arbeite im Internationalen Büro. Und heute zu Gast ist der Rechtsanwalt Christian Gasterstedt. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Mögen Sie sich kurz zunächst selbst vorstellen?
Sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die einleitenden Worte. Mein Name ist Christian Gasterstedt. Ich bin Rechtsanwalt und Dozent. Das bedeutet, ich verstehe mich eigentlich selber als Jurist oder als Problemlöser und als jemand, der versucht, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Ich stamme aus einem kleinen Dorf aus der Nähe von Eisenach, aus Westthüringen, habe hier in Jena Jura studiert. Habe in Thüringen auch mein Referendariat gemacht und habe eine Zeit lang im Innenministerium gearbeitet und bin dann über ein paar Umwege zu diesem Beruf gekommen, den ich eigentlich gar nicht ausüben wollte. Aha. Ich wollte ursprünglich kein Rechtsanwalt werden, weil ich kein Unternehmer sein wollte, weil ich Mandate nicht nach ökonomischen Gesichtspunkten bearbeiten wollte, sondern nach ideellen. Und deswegen habe ich damals eigentlich als Dozent angefangen an der Polizeihochschule. Aha. In Meiningen und bin dann aufgrund von dann immer häufiger auftretenden, ich habe da mal eine private Frage in der Pause der Vorlesung, habe ich gesagt, ja, wenn ich jetzt helfen möchte, dann muss ich es richtig machen, weil ohne Anwaltszulassung darf man keine Rechtsberatung geben, aha, dann macht man sich strafbar. Und dann habe ich gesagt, wenn ich jetzt schon jemandem helfen möchte, dann lasse ich mich als Anwalt zu, dann darf ich das wenigstens auch richtig machen, also auch mit Unterschrift und allem, was dazugehört. Und so bin ich eigentlich durch Zufall so ein bisschen durch Studierende in diesen Anwaltsberuf gekommen, weil die mit diesen Alltagsproblemen einfach kamen, die jeder Studierende hat. Das fängt an, das erste Mal weg von zu Hause. Mhm. Ne, so, wie ist das mit dem Strom? Mit wem muss ich da reden? Oder was ist ein Mietvertrag? Oder einfach ganz normale Probleme, die ich auch hatte als Studierender.
Ja, und als junger Erwachsener, ja, plötzlich schließt man eigene Verträge ab. Ja.
Genau, und ich hatte kein Google. Ich hatte meine Eltern, die ich anrufen durfte, wenn ich eine Frage habe, oder die haben mir immer geholfen, bin ich auch immer noch sehr, sehr dankbar dafür. Und das war im Grunde genommen so der Anfang, dass ich gemerkt habe, dass das Schlimmste, was eigentlich einem passieren kann, Hilflosigkeit ist. Mein Kollege hat eigentlich eine schöne Definition gefunden, weil häufiger die Frage kommt, was macht ihr denn oder was ist denn dein Schwerpunkt oder so. Und mein Kollege hat gesagt, wir verstehen uns sowas wie ein Allgemeinanwalt, also sowas wie der Hausarzt.
Ja.
Das heißt, man geht eigentlich mit den ganzen normalen oder einfach mit dem Problem dahin. Und wenn es jetzt irgendwas Hochspezielles ist, Beispiel Luftfahrtsicherheitsgesetz oder irgend sowas, ne, irgendwas Hochspezielles, dann haben wir das Glück, und das ist, keine Ahnung, meiner kommunikativen Ader zu verdanken, dass ich ein ganz, ganz tolles Netzwerk habe von Leuten, die entweder es selber wissen oder die jemanden kennen, der es weiß. Mhm. Und das führt eben dazu, dass wir im Ergebnis, egal wie das Problem dasteht, eigentlich immer einen Lösungsansatz haben und auch in 13 Jahren, die ich das jetzt hier mache, eigentlich noch nie an einem Punkt waren, wo die Situation wirklich völlig aussichtslos war oder wo uns gar nichts mehr eingefallen ist.
Genau, es geht ja heute um die Rechtsberatung des Studierendenwerks. Sie haben eine eigene Kanzlei und sind praktizierender Rechtsanwalt. Wie hängt das zusammen? Arbeiten Sie auch für das Studierendenwerk?
Also wir arbeiten nicht direkt für das Studierendenwerk, das heißt, wir sind nicht angestellt beim Studierendenwerk oder der Universität. Ich bin, oder wir, mein Kollege und ich, der Herr Bechtel, wir sind beide selbstständige Rechtsanwälte, das heißt, wir sind völlig unabhängig. Und wir wurden in diesem Rahmen vom Studierendenwerk angefragt, ob es für uns möglich wäre und ob wir uns das vorstellen können, beim Studierendenwerk mitzuhelfen und dort die Rechtsberatung zu machen für den Bereich Jena und Gera war das damals. Wir haben jetzt den Bereich auf Anfrage noch ausgeweitet auf Weimar und wir kriegen aber im Prinzip Anrufe aus Gesamtthüringen, also auch aus Mühlhausen zum Beispiel oder auch aus Eisenach von der BA oder wo auch immer.
Sie haben jetzt schon mehrfach gesagt, Sie sind Problemlöser, Sie machen Hilfe zur Selbsthilfe. Was genau bedeutet denn für Sie Beratung oder noch konkreter Rechtsberatung? Was ist das eigentlich, wenn Sie das definieren müssten?
Rechtsberatung ist im Grunde genommen, wenn ich mal den Begriff aufgreifen darf, ist ein Sachverhalt, den man geschildert bekommt, egal aus welchem Lebensbereich, ob das aus der Familie, ob das aus dem Strafrecht ist oder aus egal welchem Bereich, da komme ich dann gleich nochmal drauf zu sprechen, auf so ein paar Beispiele, dass man da eine Situation analysiert, dass man diese Situation bewertet und dass man eine Folgen- und Risikoabwägung macht. Das heißt, man hat im Regelfall immer eine Art Entscheidungswahl. Ich kann mich zum Beispiel immer entscheiden zwischen mache ich oder mache ich nicht oder Tor 1 oder Tor 2. Und jede Entscheidung ist aber mit Konsequenzen verbunden. Und da wir jetzt hier über Studierende reden, die eben gerade nicht mehr mit dem Finger auf ihre Eltern zeigen können, sondern eigene Verantwortung treffen für eigene Unterschriften, die sie leisten, für eigene Verträge, die sie abschließen, geht es immer darum, was passiert, wenn ich mich so entscheide.
Ja.
Und da sind verschiedene Faktoren erheblich. Zum Beispiel Geld ist ein ganz wichtiger Faktor, der den meisten was sagt. Aber ich habe zum Beispiel auch viele Fälle, wo es um die berufliche Zukunft geht. Wo es zum Beispiel darum geht, ob jemand überhaupt seinen Beruf ausüben darf. Ja. Als Lehrer zum Beispiel oder als Ingenieur oder in welchem Bereich auch immer. Und da haben wir verschiedene Schnittmengen. Die juristische Ausbildung und vielleicht auch ein Teil der Erfahrung gibt uns die Möglichkeit, emotionsfrei Sachen zu betrachten, was vor allen Dingen in familienrechtlichen Sachen sehr, sehr wichtig ist, weil es bei solchen Sachen eben nicht darum geht, um Gefühle, wer fühlt sich verletzt oder wer ist enttäuscht, sondern es geht um Fakten. Und das muss ich leider häufig den Mandanten erklären, dass es einen riesengroßen Unterschied gibt zwischen dem geschriebenen Recht und der empfundenen Gerechtigkeit. Und das ist häufig, egal in welchen Konstellationen, ein wesentlicher Bestandteil der Rechtsberatung, dass man erstmal die Situation, ich sage jetzt mal pädagogisch, würde jetzt mal sagen, pädagogisch-didaktisch herunterbricht auf ein verständliches Niveau, dann sagt, was sind die einzelnen Handlungsoptionen, welche Möglichkeiten hat man, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile. Und ich mache es dann immer so, dass ich dann eine auf den Einzelfall bezogene Empfehlung gebe. Von Variante 1 bis und 2 würde ich Variante 1 wählen, das begründe ich aus dem und aus dem Grund. Aber schlussendlich trifft jeder die Entscheidung selber.
Und für alles Emotionale, was daran hängt, gibt es ja zum Beispiel beim Studierendenwerk auch die psychosoziale Beratung oder die Sozialberatung. Darüber gibt es auch schon eine Podcast-Folge, die ist natürlich wie immer in den Shownotes verlinkt. Aber zurück zur Rechtsberatung. Mit was für Problemen kann man denn die eigentlich nutzen und zu ihnen kommen?
Ich persönlich bin immer ein Freund davon, auch in einer gewissen Lebensphase, dass man versucht, auch sich erstmal Probleme selber zu stellen.
Ja.
Das heißt, dass man zum Beispiel mal das Telefon in die Hand nimmt oder mal ganz analog einen Brief schreibt oder was auch immer. Aber dass man versucht, erstmal selber zu schauen, wie weit komme ich?
Mhm.
Ne? Wo ist das Problem? Kann ich es lösen vielleicht? Mit wem muss ich vielleicht reden? An wen muss ich mich vielleicht wenden? Wer kann mir vielleicht helfen?
Muss man ja auch üben.
Genau, das ist einfach Learning by Doing. Wenn ich an einen Punkt komme, wo ich sehe, dass ich ein Problem entweder selber nicht lösen kann oder nicht selber lösen möchte oder will, dann ist es die Zeit, mir zu überlegen, ob ich eventuell mir professionelle Hilfe hole.
Ja.
Und da habe ich so im Laufe der Jahre ein bisschen einen Maßstab entwickelt, der mir so ein bisschen hilft auch oder den ich auch immer so gerne weitergebe, so auch an Studierende, so für zukünftige Fragestellungen. Ich vergleiche das immer wieder mal mit einem Arzt. Wenn ich eine Erkältung habe, ein Schnupfen, mir geht es nicht so gut, dann weiß ich, was zu tun ist. Ich lege mich auf die Couch oder ins Bett, schlafe viel, trinke viel, ruhe mich aus und grob eine Woche später sollte, wenn es jetzt nichts Ernsthaftes ist, die Sache erledigt sein. Wenn ich aber eine ernsthafte Krankheit habe, dann gehe ich zu einem Profi und lese eben nicht bei Google nach, was das Hausmittel ist für eine Gastritis oder was auch immer, wo ich auch noch nicht mal weiß, der Typ oder die Frau, die mir diesen Tipp schreibt, ob das vielleicht der Hausmeister von nebenan ist oder wer auch immer oder die fachliche Kompetenz, wo immer die auch herzukommen scheint. Und das heißt, in solchen Fällen rede ich einfach mit Profis, wenn die Folgen einer falschen Entscheidung Sachen betreffen, die entweder erhebliche wirtschaftliche Nachteile mit sich bringen, sprich Geld, oder sich auf Rechtsgüter auswirken, auf die ich normalerweise kein Preisschild draufdrücken kann. Das ist sowas wie Freiheit.
Ja.
Oder auch berufliche Zukunft oder auch Glückseligkeit oder auch einfach eine Entscheidungsfreiheit zu haben oder auch den Weg zu wählen, zum Beispiel den Beruf zu ergreifen, den man gerne möchte. Und das sind immer wieder Fragestellungen, wo ich sage, bis zu einem gewissen Punkt sollte es man selber probieren und da ermutige ich auch dazu, auch in der Rechtsberatung, wenn zum Beispiel manchmal Probleme mit zum Beispiel Lehrbeauftragten oder irgendwas auftraten, ermutige ich immer dazu, gehen Sie doch mal auf denjenigen zu, führen Sie doch mal ein Gespräch, wir sind alles erwachsene Menschen, wir können uns doch miteinander unterhalten. Wenn es dann keine Lösung gibt, gibt es immer noch andere Wege. Aber ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, vielleicht auch ein bisschen dörflich geprägt, wenn ich ein Problem mit jemand habe, dann rede ich als allererstes mal mit dem und dann schauen wir. Und wenn es dann aber in Bereiche geht, die wirklich wo es wirklich sehr, sehr empfindlich werden kann, wenn da Fehler passieren, dann sollte man spätestens dann sagen, okay, hier suche ich einfach den Rat eines Profis. Weil wenn ich hier dem Falschen vertraue, der Freund, der das vielleicht gut meint, mit einem gut gemeinten Ratschlag, ja, und ich dann mich darauf verlasse und mir eine Sache einbrocke, die ich im Prinzip dann nicht mehr korrigiert kriege, das sind Sachen, wo ich sage, da gehört es auch zum Erwachsenenwerden auch dazu, dass man seine eigenen Grenzen kennt. Und es gibt nun mal Profis und die gibt es nicht umsonst.
Und wer kann denn überhaupt diese Beratung nutzen, dieses Angebot?
Dieses Beratungsangebot steht allen Studierenden in Thüringen zur Verfügung. Das heißt, jeder Studierende, der in irgendeiner Art von Hochschule in Thüringen eingeschrieben ist.
Und es ist ja die Rechtsberatung des Studierendenwerks für Studierende in Thüringen. Müssen die Probleme, mit denen Menschen zu ihnen kommen oder die Entscheidungen, die anstehen, einen universitären Bezug haben oder muss nur die Person studierend sein?
Die Person muss studierend sein. Grundsätzlich sind das keine Probleme, die an irgendeinen Sachverhalt gekoppelt sind. Mhm. Also das Spektrum, ich kann mal so die Woche im Kopf Revue passieren lassen, geht von den ganz klassischen mietrechtlichen Sachen, ich bin in einer WG oder ich will jetzt hier ausziehen, wie ist das mit der Kaution? Oder wir haben jetzt eine Kündigung bekommen oder eine Nachzahlung oder eine Nebenkostenabrechnung. Da steht jemand drauf, der wohnt hier gar nicht mehr. Solche Sachen halt. Also das sind so die klassischen mietrechtlichen Sachen, die immer wieder auftauchen. Dann haben wir einen weiteren großen Bereich, haben wir, so leid wie es mir tut, das sagen zu müssen, aus dem strafrechtlichen Bereich. Das heißt, wir haben zum Beispiel Sachen, wo Studierende von der Polizei angehalten worden sind oder wir haben teilweise auch mit Hausdurchsuchungen zu tun in Wohnheimen oder ähnlichen Sachen. Also diese strafrechtliche Sache, da, kleiner Exkurs an der Stelle, beziehungsweise ein Extra-Tipp, würde ich mich niemals auf mich selber verlassen. Mhm. Im Strafrecht sage ich ganz ehrlich, das würde ich bei mir genauso handhaben, sollte man nichts tun ohne einen Anwalt. Erfahrungsgemäß haben wir auch sehr, sehr viele, vor allen Dingen auch von internationalen Studenten, Fragen hinsichtlich des Aufenthaltsstatuses. Oder wenn zum Beispiel die Ausländerbehörde einen Brief schreibt, dass der Aufenthaltsstatus nicht verlängert wird, weil das Studium zu lange dauert. Oder weil eben die Zeit noch nicht gereicht hat, um eine Anstellung zu finden und man dann wieder zurück in sein Herkunftsland geschickt werden soll. Das kommt auch relativ häufig vor. Und dann haben wir natürlich auch noch einen großen Bereich, das merken wir dann immer so periodisch, wenn die Prüfungsergebnisse mitgeteilt werden. Mhm. Stichwort Härtefall oder Drittversuch oder Exmatrikulation. Da ist halt auch viel, auch ich sage jetzt mal, Emotion im Spiel, weil da natürlich auch für den Studierenden, wenn er so einen Brief erhält, erstmal, ich sage jetzt mal, das Chaos im Kopf komplett ist. Und ich habe ganz häufig die Situation, dass die Studierenden dann anrufen und dass wir dann einfach mit ihnen sprechen und wir sie die ersten 5 Minuten erstmal beruhigen müssen, im Sinne von, jetzt behalten Sie mal einen klaren Kopf. Wir reden jetzt erstmal in Ruhe, dann sprechen wir und dann erkläre ich ihm, wie es weitergeht. Und es ist keinem geholfen, wenn sie sich jetzt verrückt machen und so. Es ist ein Problem, es muss gelöst werden. Sie haben an der Stelle schon mal eine richtige Entscheidung getroffen, dass sie sich mit jemandem unterhalten, der vielleicht weiß, wie es geht.
Mhm. Und was raten Sie jemandem, der vielleicht sich noch unsicher ist, ob das eigene Problem schlimm genug ist oder richtig für die Beratung ist?
Safety first. Also ich sage es mal so, für die Studierenden ist der riesengroße Vorteil, dass das Studierendewerk diese Dienstleistung anbietet. Mhm. Und wenn ich die Wahl hätte, im Sinne von, ich habe ein Problem und ich bin mir nicht sicher,
Ja. Es
kostet für die Studierenden nichts. Mhm. Und egal wie lange diese Beratung dauert, wir müssen natürlich ein bisschen schauen, weil wir auch noch ein paar andere Sachen haben. Also ich habe Beratungen gehabt zwischen 10 Minuten und 1,5 Stunden. Und das richtet sich dann auch immer nach dem Einzelfall natürlich. Aber im Zweifel sind wir auch wieder bei dem Punkt, wenn es um irgendwas Ernstes geht, würde ich im Zweifel immer lieber jemanden fragen.
Ja, und nicht damit alleine zu bleiben.
Genau.
Wahrscheinlich auch mit so einer schwierigen Entscheidung. Es hieß gerade schon, das kostet nichts. Also dieses Angebot ist für Studierende, da die ja auch einen Semesterbeitrag zahlen, komplett kostenfrei.
Ja, das ist vollkommen richtig. Und zwar, das Angebot ist kostenfrei für alle Studierenden in Thüringen. Und wir haben dafür mit dem Studierendenwerk einen Vertrag, dass das so ist, dass kein Studierender bei uns Geld bezahlen muss für diese Rechtsberatung. Und wir dann mit dem Studierendenwerk das im Grunde genommen dann klären bzw. abrechnen. Normalerweise, um es einfach mal sehr deutlich zu machen, was das Studierendenwerk hier den Studenten auch anbietet oder was da auch bewerkstelligt wird, ist normalerweise kostet so eine Rechtsberatung bei mir mir im Regelfall 250 Euro. Und das heißt, die Studierenden haben die Möglichkeit, hier wirklich einen Rechtsrat zu bekommen, einen Professionellen, der sich von keinem unterscheidet, der in irgendeiner Art und Weise ein anderer Mandant hier in Deutschland, auf der Welt oder wo auch immer bekommt. Das heißt, es gibt nicht den Unterschied bei uns, weder in der Zeit noch sonst irgendwo, weil es sich hier nur um einen Studierenden handelt oder irgendwas. Sie erhalten genau dieselbe Beratung bei uns, in dem Fall umsonst für sie, die jeder andere Mandant von uns auch erhält. Und wenn sich dann noch weitergehende Sachen ergeben, weisen wir auch regelmäßig darauf hin, dass es da Möglichkeiten gibt, wenn sich zum Beispiel ein gerichtliches Verfahren nicht vermeiden lässt, dass es da zum Beispiel Möglichkeiten wie Verfahrenskostenhilfe oder Prozesskostenhilfe gibt, um hier zum Beispiel auch, wenn man finanziell nicht über so viele Mittel verfügt, sich adäquate Hilfe zu suchen, zum Beispiel bei einem Anwalt oder bei einer Anwältin oder auch in einem anderen Bereich.
Wir hatten es vorhin schon mal ein paar Fälle hinsichtlich Aufenthaltsrecht etc. Natürlich gibt es ein paar besondere Probleme oder Bedürfnisse, die vor allem internationale Studierende betreffen. Sind Sie auch darauf vorbereitet oder wie kann auch denen damit geholfen werden?
Internationale Studierende in dem Fall oder internationale Mandanten, wenn ich es mal verallgemeinern darf, haben immer spezielle Sachverhalte. Das würde ich aber mal verallgemeinern auf jeden Menschen. Ja. Das ist keine Eigenart von internationalen Studierenden, sondern jeder Mensch ist ein Individuum und jeder hat seine eigenen Päckchen zu tragen, sage ich jetzt mal so. Und natürlich haben wir hier spezielle Sachverhalte, weil einfach aufgrund des internationalen Statuses einfach andere Fragestellungen auftauchen. Ein deutscher Studierender wird niemals mit der Ausländerbehörde in Kontakt kommen. Ein internationaler Studierender, für den ist die Ausländerbehörde eine ganz zentrale Stelle hier. Und das sind zum Beispiel, an solchen Fragen sieht man dann auch teilweise, weil da halt Korrespondenz auch geführt wird, dann haben wir da teilweise auch sprachliche Barrieren. Also aktuell habe ich bei meinen Mandanten 30 verschiedene Nationen. Und wir haben eine Vielzahl von Sprachen, die bei uns im Büro gesprochen wird. Ein paar kann ich relativ gut verstehen, selber, sprechen. Aber so langsam im Laufe der Zeit wächst das. Und da haben wir diese klassischen Fragestellungen, die dann zum einen sind und zum anderen dann auch noch die Kommunikationsschwierigkeiten teilweise mit den offiziellen Stellen auf der anderen Seite. Und das gibt meistens einfach eine relativ komplexe Mischung. Und eins der Hauptprobleme, die ich immer wieder feststelle, ist die Kommunikation. Egal, ob das mit dem BAföG-Amt ist oder ob das mit dem Lehrstuhl ist, weil einfach, und das ist aber auch so, das ist auch okay so, Deutsch die Amtssprache ist und dass eben in vielen Behörden eben viele Mitarbeiter eben nicht fließend Englisch sprechen und, jetzt kommen wir mal zur Fachsprache, es einfach für bestimmte Begriffe auch keine adäquate Übersetzung gibt. Das Beispiel, was ich dazu immer nehme, ist Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Ich muss in jedem Gespräch darüber aufklären, dass es das gibt, dass unsere Gebühren danach berechnet werden, aber es gibt keinen Begriff, einen adäquaten, zum Beispiel im Arabischen. Und da fangen sie eben an mit Händen und Füßen und versuchen das irgendwie sich verständlich zu machen. Und da habe ich halt immer wieder Situationen, wo Studierende versuchen, zum Beispiel auf dem BAföG-Amt etwas zu erklären oder auf ihre Situation und aufgrund von einfach von Missverständnis kommt dann eine andere Information an oder wird anders bewertet. Mhm. Oder es wird zum Beispiel kommuniziert, dass jemand das abgeben soll und derjenige versteht aber in dem Moment nicht, dass das in den nächsten 1-2 Tagen passieren muss und nicht erst nächsten Monat. Und so entstehen immer wieder Probleme, wo ich dann auch die Studierenden immer wieder auch dahingehend ermutige, selber mit den Leuten zu sprechen, auf die Situation hinzuweisen, zu sagen, ich habe natürlich ein B1 oder B2 oder C1 oder C2 Zertifikat, aber das Behördendeutsch ist, glaube ich, für die meisten Deutschmuttersprachler schon eine Hürde für sich. Das sind einfach Sachen, wo ich mal eine Frage bekommen habe in Bezug auf internationale Studierende oder auch Mandanten insgesamt, wo man mich gefragt hat, warum ich eigentlich so viel Zeit und so viel Muse auch in dieses spezielle Thema investiere und ergänzend hinzugefügt, ich mache jetzt seit 12, 13 Jahren Aufenthalts- und Asylrecht. Und da habe ich dann gesagt, weil ich das Gefühl habe, dass es gerade die internationalen Mitbürger sind, egal ob jetzt Studierende oder Mandanten anderer Art, die in einem fremden Land, in einer fremden Kultur, in einer fremden Sprache sind und gerade die benötigen Hilfe, einfach bei den Alltagsproblemen. Weil aus meiner Erfahrung die meisten deutschen Muttersprachler an der Stelle schon häufig überfordert sind. Und das ist nicht bös gemeint oder keine Wertung. Das ist einfach bestimmten Aspekten innerhalb unserer Gesellschaft so geschuldet beziehungsweise auch zu verdanken.
Wir hatten es ja jetzt schon dann über Kommunikation. Ist es denn möglich, die Beratung auch auf anderen Sprachen als Deutsch zu nutzen?
Ja, also Für alles, was Englisch ist, bin ich zuständig. Das heißt also eine englische Beratung, das mache ich seit vielen Jahren. Ich merke auch interessanterweise, und das finde ich total schön für mich, dass durch diese vermehrte Studierendenberatung auch auf Englisch mein eigener englischer Sprachwortschatz sich wieder ein bisschen angereichert hat, weil ich durch Corona und meine Tochter leider nicht mehr so oft in den Genuss kam, meine sprachlichen Fähigkeiten zu verbessern. Und auf Englisch ist kein Problem. Deutsch brauche ich jetzt, glaube ich, nicht zu kommentieren. Ansonsten ist es natürlich schwierig. Mein Kollege stammt aus dem Saarland, das heißt, er kommt mit Französisch sicherlich noch ganz gut klar. Inwieweit das dann aber diese Rechtssprache betrifft, ist halt eher, muss man ein bisschen schauen, dann von Fall zu Fall unterschiedlich. Ich habe aufgrund meiner Biografie 6 Jahre Russisch in der Schule gehabt. Das heißt, ich kann Russisch relativ gut verstehen, aber nicht so gut sprechen. Und ich sage jetzt mal, im Arabischen habe ich aufgrund von 12, 13 Jahren Asyl- und Aufenthaltsrecht natürlich so ein paar Brocken oder ein paar Redewendungen aufgeschmappt oder auch im Farsi oder in anderen Sprachen. Aber da würde ich nicht sagen, dass ich da eine adäquate Beratung geben kann. Also Englisch und Deutsch ist überhaupt kein Problem. Ansonsten, falls es jetzt wirklich ein Fall ist, ich habe ein sehr, sehr gutes Netzwerk von Dolmetschern. Das heißt, egal für welche Sprache wir jemanden brauchen, ich kenne jemanden auch für sehr seltene Sprachen, falls das notwendig ist.
Okay, also irgendwie wird man sich schon verstehen.
Ja.
Und wenn man sich dann dafür entschieden hat, sich an die Rechtsberatung zu wenden, wie läuft das dann so ab? Also vom ersten Schritt, wie erreicht man die Beratung oder wie bekommt man da Termin? Wie ist dann so das Prozedere?
Also ich würde es einfach mal an einem Beispielfall erklären. Wir kriegen eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse steht auf der Seite des Studierendenwerks. Das ist auch an der Stelle schon mal gesagt, der sinnvollste Weg, uns zu kontaktieren, weil wir natürlich, ich betreue aktuell 500 Mandanten. Und wenn jeder anruft, dann wird das nichts. Bedeutet, wir empfehlen auch immer, wir kriegen natürlich auch Anrufe, wir empfehlen immer, dass Sie bitte die E-Mail-Adresse nehmen sollen, die auf der Seite hinterlegt ist.
Wir verlinken sie hier natürlich auch nochmal.
Uns eine E-Mail schreiben sollen, wo Sie bitte ganz kurz schildern, um was es geht. Soweit Sie irgendwelche Briefe haben, die das betrifft, mögen Sie uns die bitte beifügen und dann schicken Sie uns diese E-Mail. Wir reagieren auf diese E-Mail im Regelfall innerhalb von 24 Stunden, Wochenenden und so klammern wir mal aus. Und wir schicken dann im Regelfall die Unterlagen zurück, die wir benötigen. Das ist ein sogenanntes Stammdatenblatt für Studierende. Da trägt der Studierende dann seinen Namen, sein Geburtsdatum, seine Matrikelnummer ein und so weiter und seine Telefonnummer. Und sobald er das dann zurückgeschickt hat oder sie, je nachdem, dann melden wir uns und machen dann einen Telefontermin im Regelfall aus und vereinbaren dann im Prinzip, entweder ist es manchmal dringend. Ich habe heute zum Beispiel eine Sache gehabt, wo nächste Woche Fristablauf ist. Dann kann ich natürlich nicht erst in 2 Wochen den Telefontermin machen. Die sind aber mal relativ zeitnah. Das heißt, manchmal so ein paar Tage, manchmal eine Woche später, je nachdem. Ja, und dann gibt es, wie gesagt, davon noch eine kleine Ausnahme, wenn es der Sachverhalt eben, ich sage jetzt mal, erfordert oder auch der oder die Studierende es gerne wünscht, das persönlich zu besprechen, dann machen wir das im Rahmen eines Kanzleitermins dann. Und aber die Terminabsprache, dann schicken wir einen Termin hin und dann wird er bestätigt und dann findet das statt. Im Regelfall rufen wir an, weil das bei uns wegen Termin manchmal halt, wie gesagt, so ein bisschen auch wegen der minutengenauen Pünktlichkeit nicht immer ganz zu realisieren ist. Manchmal bin ich eine Minute später oder so, aber im Regelfall rufen wir immer an. Und dann werden im Prinzip die Fragen beantwortet und dann gebe ich meistens auch noch die Möglichkeit, ich kenne das so aus der Erfahrung, dass meistens am Ende des Gesprächs, wenn man dann aufgelegt hat, einem noch die eine Frage einfällt, die man dann noch vergessen hat, dann sage ich, dann schreiben Sie mir das nochmal kurz via E-Mail oder ich frage nach oder ich sage dann, mich würde mal interessieren, was dabei rausgekommen ist. Wenn Sie möchten, können Sie mir gerne mal in 2 Wochen Bescheid sagen, ob das so funktioniert hat oder ob der Plan, den wir hatten, ob der gut war. Und dann kriegt man manchmal ein Feedback. Aber es ist eigentlich ein sehr, sehr effizienter Ablauf. Sprich, E-Mail gibt es dann ein Datenblatt zurück. Dann kommt im Prinzip das zurück. Dann schicken wir einen Termin hin und 2 Tage, 3 Tage später oder ein paar Tage später ist dann eigentlich auch immer schon der Termin.
Und was ist denn der richtige Zeitpunkt, sich an die Rechtsberatung zu wenden?
Der richtige Zeitpunkt ist dann, wenn das Problem auftritt. Es macht Sinn, wenn man zum Beispiel, ich würde es mal an einem Beispiel eines Briefes machen. Man erhält einen Brief, zum Beispiel einen Strafbefehl vom Gericht oder von der Staatsanwaltschaft, dass man einen Fehler gemacht hat und dafür jetzt zum Beispiel entweder viel Geld bezahlen soll oder seinen Führerschein abgeben soll oder ins Gefängnis soll oder was auch immer.
In jedem Fall riesiger Schock.
In diesem Fall, und die Erfahrung kenne ich auch aus eigenen Erlebnissen und das kennt wahrscheinlich jeder, der in seinem Leben mal einen Brief oder eine E-Mail geöffnet hat, wo vielleicht eine Nachricht nicht so schön war. Man kommt im ersten Moment erstmal in so eine Phase des Schocks. Dann versucht man, die Nachricht zu begreifen, zu verstehen und sich zu sortieren. Ich habe Leute erlebt, die in Tränen ausgebrochen sind, wenn sie Exmatrikulationsbescheinigungen bekommen haben oder Prüfungsergebnisse, auch aus meinem eigenen Matrikel etc. Es ist einfach eine enorme Belastung, die jeder unterliegt. Kurzer Verweis nochmal auf die psychosoziale Beratung. Die finde ich, die machen da auch einen sehr, sehr wertvollen und einen sehr, sehr hilfreichen Beitrag, wird da geleistet. Und das ist das eine. Also das heißt, wenn man dann diese existenziellen Ängste hat, dann ist der Punkt erreicht, auf jeden Fall in diese Richtung zu gehen. Und aber bei solchen Briefen, und das steht manchmal etwas versteckt im Text, mittlerweile ist es auf den offiziellen Bescheiden, steht unten drunter, gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats, und dann kommt eine Fortsetzung davon, je nachdem, was es für ein Bescheid ist. Und dieser Monat, das ist eine sogenannte Notfrist, beziehungsweise verwende ich mal den Begriff, damit es einfach deutlich wird, dass diese Frist bindend ist. Und dass man diese Frist auch nicht versäumen darf. Es gibt aber Fälle, vor allen Dingen im Strafrecht, wo diese Frist nur 2 Wochen beträgt. Das heißt, wenn ich jetzt 2 Wochen in eine Schockstarre falle und nach 2 Wochen aufwache und bemerke, ich muss was tun, kann es schon zu spät sein. Das bedeutet, der richtige Zeitpunkt ist, so mache ich das privat, beruflich auch, man erhält zum Beispiel einen Brief, man nimmt den zur Kenntnis. Man ärgert sich oder man ist frustriert oder man hat Angst oder man heult, je nachdem. Und dann legt man diesen Brief weg. Und dann schläft man eine Nacht drüber. Und am nächsten Tag geht man dieses Problem an und überlegt sich, was sind die richtigen Schritte. Und Sie werden merken, egal welches Problem auf Sie zukommt, Sie haben im ersten Moment, wenn Sie das Problem zur Kenntnis nehmen, haben Sie einen gewissen Impuls oder nennen Sie es Bauchgefühl, etwas zu tun. Und da ist immer die Frage, ist das richtig oder ist das nicht richtig? Und da sollten Sie aber spätestens an dem Punkt fragen, und da vielleicht auch jemand extern, vielleicht ein Freund oder eine gute Freundin oder vielleicht ein Partner oder eine Partnerin, wie auch immer, hört zu, ich habe hier einen Brief bekommen, ich will das und das machen, ich habe aber das Gefühl, vielleicht bin ich einfach nur panisch. Und wenn es da, wie gesagt, um wichtige Sachen geht oder auch wenn Zeitfaktor eine Rolle spielt, Fristen zum Beispiel, die laufen oder ähnliche Sachen, dann ist es an der Zeit, möglichst zeitnah da irgendjemand zu involvieren, weil zum Beispiel wir als Anwälte, wir brauchen auch Zeit, um gewisse Schreiben überhaupt erstmal aufzusetzen. Weil wir haben das ja nicht alles vorgefertigt, auf jeden Studierenden zugeschnitten und so weiter, sondern wir benötigen Zeit oder auch mal mit jemandem zu telefonieren oder auch mal einen Termin überhaupt zu bekommen. Das geht auch im Regelfall nicht auf Zuruf oder so. Und da muss man einfach schauen. Ist einfach eine Frage ein bisschen vom Timing, aber eher lieber früher als zu spät, weil zur Not habe ich hinten raus die Zeit gespart. Aber wenn sie halt weg ist und die Frist ist versäumt, dann können wir nichts mehr tun.
Okay, also im Zweifel lieber nicht zu lange warten.
Im Zweifel gar nicht warten.
Okay, damit wären wir dann auch schon am Ende angekommen. Danke, dass Sie uns heute etwas über die Rechtsberatung erzählt haben und vor allem auch danke für Ihre Unterstützung und Hilfe für die Studierenden dieser Uni. Ich finde es wirklich schön zu sehen, dass die Uni Jena niemand alleine lässt mit ihren oder seinen Problemen, gerade auf so einem komplexen Gebiet wie eben Recht und juristischen Entscheidungen. Wie immer sind alle Informationen und Kontakte in den Shownotes verlinkt. Und damit bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Vielen Dank.